Ich wollte an euch beide noch eine Frage stellen. Die könnt ihr nacheinander, die könnt ihr gemeinsam, die könnt ihr durcheinander beantworten. Und zwar wollte ich gern wissen, es gibt einmal die reale Welt, in der wir alle jeden Tag leben, und es gibt eine poetische Welt, in der ihr als Dichter zu Hause seid, in der wir als Leser ankommen, spazieren gehen, in der wir uns erkunden, in der wir Zugewinn erfahren. Wie ist das aber für euch, wenn ihr schreibt? Existieren beide Welten parallel? Sind sie in eins geschoben? Berühren sie sich? Also wie formuliert sich das für euch oder denkt ihr überhaupt in solchen Zuschreibungen?
Für mich gibt es, glaube ich, noch eine dritte Welt. Ich bin ja Psychologin und denke beinahe mehr in psychologischen Begriffen über solche Sachen nach als in sprachwissenschaftlichen oder philosophischen oder poetologischen. Winnicott, das ist ein berühmter Kinderpsychiater, hat mal den Begriff Zwischenraum geprägt für diesen Raum der Kreativität, den Raum zwischen dem, was ich sagt und dem, was so von außen reinkommt und in dem sozusagen diese sehr komplexe und vielfältige Response so geformt wird. Und er meinte, das wäre der Raum, in dem jede Kunst, jede Religion und die Kreativität, aber auch das Spiel stattfinden, ja, so als Umgang mit der Welt. Für mich ist das schon eine sehr bodenständige Vorstellung, die ich aber gerade deswegen total gut finde. Und ich glaube, dass ich so in diesem Zwischenraum halt unterwegs bin, wo so die Schwerkraft und die Grenzen der realen Welt nicht mehr so bindend sind. Und ich glaube, dass ich als Dichterin schon irgendwo so unter diesem Wunsch stehe, Dinge, die ich so sehe und von denen ich glaube, dass die für mich typisch sind, dass ich die in irgendeiner Form gestalten kann in diesem Raum und mit so einer ästhetischen oder Schönheit oder Intensität aufladen kann, die sie nur für mich haben, auch wenn das zunächst eine unsichtbare oder intime Welt ist. So. Also so denke ich manchmal darüber.
Naja, wenn man sich so einer Zwei-Welten-Terminologie bedienen möchte, geht es ja immer um eine Transformation. Also für mich jedenfalls trifft es zu, dass man nicht aus einer dichterischen Welt kommt, sondern dass man sich in eine, wenn man es so formulieren möchte, in seine solche Welt hineinbegibt, indem man eben die Gegenstände, Phänomene, Ereignisse, Wahrnehmungen, mit denen man in der normalen Welt Umgang hat und die einen ja ausmachen, anders darstellt, als sie jetzt in einer Beschreibung zum Beispiel dargestellt würden oder in einer Berichterstattung. Also dass man die anders darstellt, als jetzt in einer Beschreibung, einer Berichterstattung oder auch einer philosophischen Abhandlung dargestellt werden würden. Und das ist einerseits mit Elementen von, ja, auch einem Widerstand gegen diese dominierenden Darstellungsmuster verbunden irgendwie, aber der kommt eigentlich fast weniger jetzt irgendwie aus so einem politischen Impuls oder sowas heraus, denn das würde ja wieder in diese Darstellungsmuster eigentlich hineinspielen, sondern aus einem relativ subjektiven, spielerischen Impuls. Und gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit, durch dieses spielerische und andere Denken von Dingen, die jeden ja umgeben und mit denen man immer zu tun hat, denen nochmal einen anderen Spin zu geben und sie anders zu verknüpfen, als sie in den ganzen Diskursen verknüpft werden, wo sie praktische Erwägungen erfüllen müssen oder wo so getan wird, als würden praktische und pragmatische Erwägungen das Ganze flankieren und gar keine andere Möglichkeit lassen, in irgendeiner Weise zu denken. Also man kann mit den Anleitungen, die einem ein Gedicht gibt, kein Haus bauen und auch keinen Eintopf kochen in der Regel. Es gibt also diese pragmatische Dimension nicht. Aber die Sachen, die schon in den verschiedenen pragmatischen Umgangsweisen vorgespurt sind, die werden als solche nochmal sichtbar, wie seltsam und eindimensional das eigentlich oft ist. Und in den Verknüpfungen entstehen eben ganz andere Dinge, die auch zeigen, was für ein Reichtum in all den Dingen liegt, außerhalb ihrer pragmatischen Zurichtung. So, oder einfach nur, meistens ist es ja noch nicht mal Zurichtung, das passiert en passant, sondern es ist eher so ein wenig weiterdenkender, und das ist ja vielleicht dann auch für diese Zwecke nicht nötig, Umgang. So, und solche Umgangs- und Verlaufsformen, die das so einspuren und irgendwie wie so eine Straße ohne Ausfahrt wirken, die zu kreuzen. Und dann steht halt mal ein Elch auf der Straße, wenn das in Deutschland eher selten passieren dürfte. Das sind so Dinge, die für mich immer reizvoll waren beim Schreiben. Und man kann natürlich auch sehr pointiert denken. Also man braucht ja keine große Einleitung machen, man muss seine Begriffe nicht definieren. Man geht von dem Allgemeinwissen aus, was mit Begriffen verknüpft ist, und manchmal auch ein bisschen darüber hinaus, und kann die auf recht komprimierten Raum miteinander ins Spiel bringen und sehen, was dabei passiert. Das ist also auch eine interessante Form, sich zu überlegen, wie Sachen miteinander zusammenhängen.
Ich habe gerade mal überlegt, was treibt mich als Leser in die Lyrik? Ich glaube, das ist eine große Portion Neugier einfach, weil mir so viel eben neue Kombinationen, neue Blickwinkel, Perspektiven, also via der Sprache dann entgegenkommen. Und es ist eine unglaublich schöne Freiheit, also auch der im Gebrauch von Sprache, in Gedanken, die plötzlich angeregt werden. Das läuft ja teilweise dann auch übers Visuelle, das läuft auch über das Haptische sogar, also über ganz viele Kanäle. Und auch der andere Umgang mit Sprache, also dass mir die Sprache noch einmal auf so eine schöne, erweiternde, auch bizarre Weise gespiegelt wird und dass mir überhaupt erstmal klar wird, was meine Sprache mir bedeutet. Als Mensch, also wie ich mit Sprache umgehe, wie Sprache sich auch entwickelt, wie Sprache mich konstituiert, wie Sprache auch ganze Gesellschaften konstituiert, wie über Sprache kommuniziert wird, wie ich mit Sprache Dinge verändern kann, erweitern kann, zuschnüren kann. Also überhaupt, was für ein geniales menschliches Konstrukt das Sprechen, das Denken, die Sprache.
Über die Imagination ist, auch, ne? Ja, was die für Möglichkeiten hat. Ja. Und ich denke, es geht auch immer darum, was du über die Dinge gesagt hast, es geht auch immer um das Ich, also wie viele Möglichkeiten eigentlich im Denken und in der Imagination und in der Sprache drin liegen. Das ist ja ein Potenzial, das Leute haben, Leser und Autoren, ne? Das dann so vielleicht erfahrbar wird, was man sonst im Alltag gar nicht so bewusst hat.
Und es ist auch eine grandiose Enthierarchisierung. Im Alltag, man ist es ja immer gewöhnt, Hierarchien zu setzen. Ob das jetzt zeitliche Hierarchien sind, was macht man zuerst, was macht man später. Und man trifft ja ständig Entscheidungen. So. Mhm. Und in den Gedichten, in der Lyrik ist es komplett aufgehoben. So, und dadurch gibt es so eine unglaubliche Fülle plötzlich, weil alles sich entblättern kann, weil alles sich zur Gänze zeigen kann, ohne dass es etwas anderes zerstört oder etwas anderes wegnimmt oder in etwas anderes eingreift, sondern es sind dann immer eher so Potenzen, die entstehen. Mhm.
Also ich würde schon sagen, dass Entscheidungen in Gedichten nicht aufgehoben sind, sie werden aber anders genutzt. Also es werden ständig Entscheidungen getroffen, in Gedichten auch. Aber allein der Zeilenbruch macht sozusagen Entscheidung hier, Schluss, und dann eine Unterscheidung auch. Ich gehe von einem Punkt zu welchem jetzt, zu den 100 möglichen, ich nehme einen und bin ja trotzdem an diese lineare Darstellung in gewisser Weise gebunden. Also man hört die Dinge einfach in einer linearen zeitlichen Abfolge und setzt sie so zusammen, aber man kann ganz verschiedene Logiken anschneiden und verschiedene Systeme, Sachen miteinander zu verbinden, assoziativ oder eben in so einer Aussagenlogik oder gerade dagegen, die kann man wählen und nebeneinander stellen und als solche auch zeigen. Das finde ich in Gedichten sowieso toll, dass im Grunde alles, was die machen, jede ihrer Bewegungen, auf welcher Ebene der Sprache und des Textes auch immer, die wird nicht nur vollzogen, sondern die wird auch als solche gezeigt. Die Texte sind dadurch, dass sie so definiert sind in vieler Richtung, einerseits frei und beweglich, das stimmt, aber andererseits zeigen sie diesen Modus auch. Also bei Prosa habe ich immer so den Eindruck, man macht, oder oft den Eindruck, man macht so einen Vertrag mit dem Leser oder als Leser mit dem Autor. Hier, ich schlage jetzt das Buch auf und es wird mir ein Inhalt oder eine Geschichte vermittelt, aber in welchem Modus das passiert und warum das gemacht wird so und so, davon sehe ich gar nichts, weil der Prosa-Blog das verdeckt. Also professionelle Leser sehen das natürlich schon, aber es ist nicht das Ziel der Prosa, das darzulegen und es ist nicht sehr transparent auf das hin, was eigentlich getan wird. So, und das finde ich bei Lyrik auch sehr schön. Gerade wenn man die in Schriftform auch vor sich hat, aber man kann es im Grunde auch schon hören, sieht man immer, ah, hier hat er einen Stopp gemacht und sich in die Richtung bewegt. So, und dann dahin. Und das wird nicht versteckt. Und das finde ich auch redlich. Also irgendwo, ja. Also ich will ja sozusagen keinen Budenzauber betreiben, dass dann ein Leser, eine Leserin am Ende mit einem großen Staunen oder so vor einem ästhetischen Affekt steht oder von einem solchen betroffen wird, weil der Text das hervorgerufen hat. Also ich freue mich schon auch, wenn Leute staunen oder sich freuen oder überrascht sind. Damit arbeiten die Gedichte ja schon auch. Aber ich möchte auch zeigen, wie das geschieht. Das ist sozusagen, es gibt keine Überwältigungsästhetik oder Konsensästhetik irgendwo. Man soll sich auch über Bewegung wundern können und mit Bewegung mitgehen und mit anderen nicht. Und da ist die Möglichkeit, so von Zeile zu Zeile auch zu wechseln, den Ton zu wechseln, teilweise auch die Geschwindigkeit zu wechseln. Gute Möglichkeit. Das braucht natürlich auch ein bisschen Leser, die sich darauf einlassen wollen, die für sowas Interesse haben. Aber es ist eben genuin auch mein Interesse. Ich möchte eigentlich bei allem immer sehen, wie das gemacht ist und warum. Und nicht nur so konsumentisch es irgendwo fertig verpackt vorgelegt bekommen. Das ist ja in vieler Prosa auch nicht so, das übertreibe ich jetzt auch ein bisschen, aber Lyrik hat diese Möglichkeit, sehr transparent zu sein in Bezug auf das, was sie macht.
Trotzdem nochmal die Rückfrage, aber das sind ja dann schon eher Entscheidungen, die du während des Machens, also wenn du schreibst, triffst. Ich glaube, wenn das Gedicht fertig ist, dann geht es nicht mehr um Entscheidungen, sondern du wirst entschieden von der Entscheidung. Die Entscheidungen spielen keine Rolle mehr. Weil es gibt ja auch verschiedene Situationen, in denen ich Gedichte lese. Und das Merkwürdige ist, sie schillern jedes Mal in anderen Farben, als wenn ich praktisch eine Position wechsle und das Licht tritt plötzlich von der anderen Seite auf den Gegenstand und der hat eine andere, ich will nicht sagen Aura, aber es leuchtet plötzlich anders. Und so ist es ja auch mit Gedichten. Und allein daran merke ich ja auch als Leser, es gibt keine endgültige Entscheidung, sondern diese Worte arbeiten ja auch in einem feststehenden Gedicht. Arbeiten die immer weiter und die werden verändern sich. Also je nach meiner Perspektive, je nach meiner Sicht, aber auch je nachdem, wie sich Sprache verändert.
Die ganze Zeit muss ich über einen Satz nachdenken von Gwendolyn McEwan, die in Deutschland ja viel zu wenig bekannt ist. Sie hat mal in so einem sehr manifestartigen Gedicht gesagt, Lyrik interessiert mich nicht. Und ich habe mich auch nie um Poesie gekümmert. Alles, worauf es mir ankommt, ist, was mit dir passiert, wenn du den Blick von dieser Seite nimmst. Ja? Was eigentlich mit dir passiert, was du siehst, wenn du aufblickst von dem Gedicht, das fand ich sehr schön, weil das diese Aktivität des Gedichts nochmal zeigt, ne? Und so auch so über dieses hinausweist, dass es wirklich den Leser verändert. Ja, ihm ein anderes Bild zurückspiegelt, je nachdem, wie du in das Gedicht reingehst.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, weil jetzt ist ja das, was ihr jetzt gesprochen habt, ist aufgenommen und das wird jetzt im Internet stehen und ja, und jetzt die Hörer, Leser und so weiter, die übernehmen jetzt.